So, Freunde, herzlich willkommen zur Folge 430. Ich bin heute Morgen froh gewesen, dass ich nicht mit aufgeplatzter Haut wach geworden bin. Ich war gestern, also eigentlich nur in der Stadt unterwegs, aber scheinbar zwischen den Mauerwerken muss ordentlich die Sonne geprätzelt haben. Ich habe mich verkohlt gestern, wirklich, wie zu besten Ibiza-Zeiten. Als Anhänger der UV-Licht-Verschwörungstheorie glaube ich natürlich nicht an Sonnenmilch. Und dementsprechend creme ich mich aber eigentlich nie ein, außer mir ist irgendwo, keine Ahnung, auf Sansibar in so einem, auf so einem Safari-Jeep oder so und ist da irgendwie 6 Stunden der Sonne ausgesetzt, aber so hier in der Stadt will ich mich nie eincremen. Ja, aber ich habe mich verkohlt. Unglaublich. Aber gut, ich sehe wieder normal aus. Ich will heute mal über mein Weinprojekt Moselschönheiten sprechen, Das ich gemeinsam mit einem Freund durchgeführt habe, jetzt seit 21, 2 Jahrgänge. Und da haben wir jetzt vor ein paar Wochen mal so den finanziellen Schlussstrich unter die Sache gezogen. Da haben wir geguckt, hey, was blieb da jetzt eigentlich hängen? Und mein Kumpel Fepp hat da eine Auflistung gemacht. Und im Zuge dessen will ich da heute mal drüber sprechen. Also was blieb so hängen? Wie kamen wir auf die Idee? Was war da los? Was sind Learnings? Genau. Und ich denke, wird eine kurze, knackige Folge, aber vielleicht kann ja der ein oder andere was draus ziehen, genau. Also wir haben im Jahr, ich fange mal ein bisschen chronologisch an, im Dezember oder sagen wir November, Dezember 2020, ich glaube, da war auch noch so Corona, immer ein bisschen unterwegs und war immer noch so diese Corona-Zeit, da haben wir uns überlegt, weil mein Freund Fab halt da, den nenne ich auch jetzt einfach nur noch Fab, okay, dann wisst ihr, wer da gemeint ist. Der lebt auch in der Mosel, wir sind im selben Dorf groß geworden und seine Frau arbeitet in einer großen Kellerei an der Mosel und er hatte da immer die Möglichkeit, auch an den Hauswein dieser Kellerei ranzukommen, also an den Wein, den die praktisch aus den Trauben des Bernkasteler Umlands so herstellen und dann einfach auch weiter vermarkten. Und da hat er schon mal 1-2 Margen für sich und seine Firma halt einfach vermarktet als so Präsente und Weihnachtsgeschenke halt für Kunden und so weiter und auch für Gastronomie. Und dann hat er irgendwie gesagt, hey, wenn du da Lust hast, dass wir da irgendwas zusammen machen, irgendeine Vermarktungsidee, wenn du da was hast, dann lass uns da was machen. Da hat er gesagt, ich kaufe den Wein, wir lagern ihn hier, wir kümmern uns gemeinsam um die Abwicklung, er so primär dann im Versenden, ich primär so im Kontakt, Vertrieb und Marketing, genau. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann dachte ich so, okay, woran hapert es im Moment so ein bisschen an der Mosel? Wir haben ja an der Mosel so einen leichten, wie soll ich sagen, vom Tourismus, aber auch vom Weinbau, wir müssen so ein bisschen in die Moderne geführt werden. Und es hört sich verrückt an, weil diese Diskussion gibt es an der Mosel seit 30 Jahren und es ist gefühlt immer noch sehr, sehr altbacken vielerorts. Das hängt auch ein bisschen mit der Touristenklientel zusammen. Also da hast du dann schon so immer noch die Kölnisch-Wasser-Omis, die da hinfahren und ne, Ende 70 mit irgendwelchen Heizdecken, Busfahrten, die dann eine Schiffsfahrt machen und, und. Aber parallel dazu entsteht natürlich auch, und das war in der Corona-Zeit ganz extrem, Binnentourismus junger Leute. Die jungen Leute konnten nicht mehr so wegfahren ins Ausland. Und du hattest wirklich sehr, sehr viele 20- bis 30-Jährige, die da Urlaub gemacht haben. Und aber auch Pärchenurlaub, ne? So wie man sonst vielleicht mal als Paar, weiß ich nicht wo, ja, vielleicht so in die Toskana fährt, ist man dann halt an die Mosel gefahren. Und was dann auffiel, ist, dass man oft noch so diesen Generationen-Clash hat. Also es gibt viele, viele junge Leute an der Mosel, die tolle Sachen machen und gute Ideen haben. Und da fehlt so ein bisschen die Plattform. Ne? Natürlich gibt es da in den Tourismusverbänden schon so Vereinigungen, ne? oder auch so Mythos Mosel, so Veranstaltungen, die so darauf abzielen, hey, die jungen Wilden von der Mosel so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Aber es ist doch relativ wenig. Und da kam mir dann die Idee, dass ich gesagt habe, lass uns doch den Wein vermarkten. Wir nennen den Moselschönheiten. Zu dem Namen kommen wir später noch. Und machen so den Vermarktungssatz dahinter ist, Moselschönheiten erzählen Geschichten von der Mosel. So. Und dann war so im ersten Jahrgang haben wir 6 Flaschen halt rausgebracht, die alle unterschiedlich waren, in den 6 Geschichten hinten drauf waren. Und irgendwann erzählte mir der Stefan auf der, oder ich weiß nicht mehr, wer es war, auf einer Mosel County Tour, erzählte mir, hey, Benny, immer wenn du im Podcast sagst von 6 Geschichten von der Mosel, dann denke ich an 6 Geschichten. Und er dachte dann im ersten Moment, wir vermarkten einen Wein, auf dem 6 Geschichten von der Mosel draufstehen. Also so nach dem Motto, hey Gabi liegt im Grünen hoch erregt, breitbeinig und wartet auf Günther, ne? Und sowas. Ich habe mich beömmelt, ne, als ich mir das vorgestellt habe. Aber genau, wir hatten halt 6 Flaschen, 2 Rebsorten, 3x Chardonnay und 3x Sauvignon Blanc. Und haben da dann Geschichten drauf gedruckt, hinten drauf, von Leuten, die wir cool fanden. Wo wir gesagt haben, hey, das sind Leute an der Mosel, die machen was anderes, das sind junge Leute, sind innovative Leute und so weiter. Die Leute habe ich dann zusammengesucht, angeschrieben, mit denen so eine Geschichte geschrieben. Da denke ich, da kamen schon so ein paar Stärken dann von mir zusammen. Also im Außenkontakt, im Leute von irgendwas überzeugen, eine knackige Geschichte dazu schreiben und so weiter. Und das erste Jahr war natürlich anspruchsvoll. Ich würde sagen, all diese Neuigkeiten, die man dann lernen musste, also neue Sachen, die man lernen musste, also wie gestalte ich überhaupt ein Etikett, was muss da drauf, welche gesetzlichen Vorlagen hat das, wie groß darf die Schrift sein, dass man es noch lesen kann, inwiefern ja, QR-Codes, Bildrechte, Namensrechte, ja, wir haben dann tatsächlich auch den Namen schützen lassen. Wir haben das Etikett schützen lassen. Also all solche Sachen haben wir dann gemacht. Und da merkt man natürlich auch, hey, da kommen Kosten zusammen, ne? Da laufen Kosten auf einen zu. Wir haben von Anfang an so kalkuliert, dass wir gesagt haben, hey, wir holen da die Mindestmenge, die man nehmen muss bei der Kellerei. Ja, und dann war es so. Dann haben wir 6 riesen Paletten gehabt. Ich glaube, es waren im ersten Jahr, haben wir 6x600, 3600 Flaschen da gehabt. So, das wären 600 Pakete. Das haben wir dann die Chronik genannt. 6 Flaschen Wein in einem Paket, auf dem jeweils 6 Geschichten, ich mache eine Pause dazwischen, draufstehen. Und die Idee war, in jedem Jahr erfahrt ihr von 6 innovativen Leuten an der Mosel, die auf diesen Flaschen draufstehen und die dann wieder, ja, bei denen ihr, die bei euch auf dem Tisch stehen, mit denen ihr euch dann weiter beschäftigen könnt. Darum ging es. Wir wollten da ein Multiplikator sein, ne? Also wie eine Art Zeitung, nur auf einer Weinflasche drauf. Und genau, im ersten Jahr waren das dann noch so vereinzelte Leute, auch so lustige Geschichten, aber jetzt keine Leute, die unbedingt so einen eigenen Vertriebsweg hatten. So, und jetzt kommt's. Der Weinmarkt an sich ist einer der schwierigsten Märkte überhaupt, weil Wein gibt's en masse. So, es geht nicht, da ist es nie eine Verknappung da, es gibt genug Wein. Gerade auch so in diesem Sektor, in dem wir da unterwegs waren, das war natürlich ein Qualitätswein, aber heutzutage ist halt auch jeder Wein ein Qualitätswein. Also der war super, der war trocken, ein bisschen Restsüße, also es war schon ein fruchtiger, süffiger, trockener Wein, beide Rebsorten, also Sauvignon Blanc und der Chardonnay. Aber Das waren jetzt keine Fine Dining Weine, also ne, VDP-Weine, wo die Weinszene darauf abgeht und hier Parker-Punkte und sowas. Das ist natürlich Quatsch. Und dieser Markt ist natürlich riesig. Das heißt also, da ähneln sich die Weine auch, da ähneln sich so die Macharten, wie man diese Weine herstellt. Und da kommt es dann auf die Vermarktungsstrategie an, ne? Und es werden bei der Menge 3600 Flaschen, werden Winzer sagen, oh mein Gott, das ist ja, ne, das verkaufe ich ja in 2 Wochen im Herbst. Ja, wir sind halt da komplett ohne Vertriebsweg gestartet. Also kannte niemand diese Idee. Ein paar Leute kannten natürlich uns. So, und da ging, das war geil, von null auf das aufzuziehen, Leute davon zu begeistern, Leute auf die Flasche draufzukriegen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass die Leute den Wein kaufen. Und das fängt natürlich standardmäßig an, indem man sich überlegt, ich überlege gerade zurück, wir haben das erste Jahr versucht. Stimmt, indem wir genau Vorbestellungen gemacht haben zu einem besonderen Preis noch und die Leute konnten das dann vorbestellen, die konnten das dann abholen und ich glaube, da haben wir dann auch noch eine kleine Party gemacht oder einen Umtrunk im ersten Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Im zweiten Jahr haben wir es auf jeden Fall so gemacht. Da haben wir eine richtige Jahrgangspräsentation gemacht. Und bei meinem Kumpel Fab im Innenhof, wo auch das Lager ist. Und da konnte jeder die neue Chronik dann vorbestellen, hat die bekommen und konnte da an der Party teilnehmen. Oder eigentlich konnte jeder vorbeikommen und frei saufen. Und ich glaube, es wurden an dem Tag auch, weiß ich nicht, lass da 100 Leute gewesen sein. Ich glaube, wir haben 200 Flaschen Wein da verscherbelt, also gesoffen einfach, ne? So, und das war auch immer das Schöne an dem Projekt, wir waren immer da hedonistisch unterwegs, was sich am Ende dann auch in den Zahlen niederschlug. Genau, aber erstmal der Reihe nach. Also es war geil, dann das von Grunde auf aufzuziehen, weil welche Vermarktungsstrategien hat man? Man hat Freunde, Bekannte, Leute, die das teilen, natürlich Social Media, da haben wir nur auf Instagram gesetzt. Wir hatten die Webseite und that's it. Punkt. Dann hatten wir irgendwann einen Rheinzeitungsartikel über uns. Dann hatten wir auch ein Online-Portal, was darüber berichtet hat. So kam eins irgendwie zum anderen. Und zwar wirklich irgendwann, dass ich gedacht habe, oh krass, das ist mehr, als ich erwartet habe. So, und mein Kumpel Fab, der war da immer ein bisschen optimistischer auch, dass ich gesagt habe, Fab, es ist, also dass die Leute eine Idee gut finden, ist das eine. Dass die Leute ihr Portemonnaie in die Hand nehmen und dafür Geld ausgeben, ist das andere. So, tendenziell die Leute an der Mosel haben sowieso einen Igel in der Hose, ne, in der Hosentasche. Igel in der Hose ist auch gut. Igel in der Hosentasche und sind da total zurückhaltend. So, es ist jetzt auch nicht so die Kaufkraft, dass man sagt, ja, geil, holen wir mal 10 Kisten oder sowas, ne? Also es ist alles schwierig. Man lernt da viel auch über Kunden. Aber das, ja, das sehe ich ja bei meiner Frau auch so. Also die Kunden, die da am meisten Fragen stellen, am meisten vorher ankündigen, irgendwie was, wie, wo zu wollen, zu machen, zu tun, am besten direkt Finger von lassen. Die werden, wenn sie das Produkt haben, werden sie einem auch am meisten Ärger machen, ne? Und dann hatten wir auf der anderen Seite Kunden, die haben irgendwie 10 Kisten geholt, ja, hast du noch nie wieder was von dann gehört. Dann haben sie nochmal 20 Kisten bestellt. Dann haben wir einen, der hatte ein Abo, das hat der bis jetzt noch. Der hat uns, glaube ich, 3-4 Jahre jeden Monat eine Kiste abgenommen. Also der hat das Abo auf der Webseite abgeschlossen. Sowas ist natürlich auch unglaublich. Wenn du 10 davon hast, ist das natürlich super, ne? Genau, und so ist so die Idee gespreadet, das kam, der Wein kam, ich glaube wir haben 21 im Januar, habe ich ganz viel daran gearbeitet, an dem Projekt und dann im Februar und im März noch ein bisschen und dann kam der Wein raus und dann war erstmal Feierabend. Also der Zeitinvest war so 1 Monat, würde ich sagen. 1 Monat, jeden Tag 5 Stunden. So, neben der Arbeit habe ich das dann gemacht, dann viel auch mit dem Fab kommuniziert, hey, wie machen wir das, wie machen wir das? Und dann kam der Wein im März raus und dann haben wir den ein ganzes Jahr über halt dann verkauft. Im ersten Jahr wurde uns klar, wir müssen Leute auf die Flasche bringen, die eigene Vermarktungswege haben. Das heißt, auf Gastronomen, die ihre Geschichte da drauf erzählen und so weiter, weil die haben ja ein Interesse daran, dass ihr Wein, wo ihre Geschichte draufsteht, dann verbreitet wird und so weiter, ne? Und genau, dann war auch immer die Anfrage, hey, wir wollen dann aber nur unsere Geschichte haben, haben wir eben gesagt, nee, also das Grundding ist, dass wir erzählen ja auch nicht unsere Geschichte auf dem Wein, sondern die von den geilen Leuten an der Mosel, und da sollen sich auch alle dran beteiligen. Also da war ich immer rigoros, habe gesagt, nee, den gibt's nur im Paket, genau. Und nicht irgendwie die eigene Geschichte dann nur, weil ja, wenn dann diese Grundidee ja dann, ne? Und das ist ja auch das Ding, was man an der Mosel aufbrechen wollte. Dieses immer nur man selber, immer nur ich, nee, so wie die Winzer ja auch untereinander oft agieren. Fürchterlich. Das ist in anderen Weinregionen anders. Das ist in der Pfalz nicht so. In der Mosel ist es so, weil da Neid und boah, der andere hat mehr als ich und da verkauft er jetzt hin und da. Ein Riesenthema. Die Winzer an der Mosel, die saufen ja oft auch nur ihren eigenen Wein. Das ist ja wirklich so. Und das ist da auch so über Generationen gewachsen und gewachsen und gewachsen. Also es ist eine sehr, sehr verbreitete Kultur. Das habe ich auch in vielen Gesprächen, die ich dann hier so für mein Buchprojekt Moselbegegnungen so mit Winzern, mit vielen Winzern, Gastronomen an der Mosel auch besprochen habe. Also das ist wirklich, das deckt sich mit den Erfahrungen so der Alteingesessenen, wie auch so die Mosel in den 50er, 60er Jahren entstanden ist. Darum ging es, dass man das aufbricht, dass man zusammenkommt, dass man sagt, hey, wir gehen hin, wir erzählen die Geschichte von anderen Leuten, Punkt. Wir wollen die geilen Leute an der Mosel irgendwie denen eine Plattform bieten, Punkt. Genau. Im zweiten Jahr hat man schon weniger Erstbestellungen, weil da ist dieser Effekt erstmal weg, dass man sagt, oh geil, da gibt es irgendwas Neues. Aber dafür hatten wir im zweiten Jahr Unmengen viel an die Leute, die wir auf der Flasche hatten, dass die das gepusht haben ohne Ende. Ne? Also durch zwei Gastronomen, es war Flo im Weingarten in Cochem und der Michel bei der Kaffeerösterei in Cochem, das waren dann unsere Hauptabsatzquellen, und mein Schwiegervater Klaus, der den Wein auch im Hotel hatte, so, das waren die Absatzquellen dann, wo wir dachten, hey, davon noch drei und wir wären schneller ausverkauft gewesen, denn jetzt kommen wir mal zum Guten, vor ein paar Wochen haben wir dann komplett die letzten Flaschen verkauft, also wir waren, ich sag mal, schon vor zwei Jahren hatten wir 4/5 irgendwie verkauft. Aber wir haben dann schon noch immer so ein paar Restflaschen da gehabt, wo wir gedacht haben, oh, die kriegen wir jetzt wirklich nur noch schwer weg. Also insgesamt dann zwei Jahrgänge, 3600, haben wir 7200 Flaschen etwa verkauft. Um jetzt mal in die Zahlen einzusteigen. Wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir machen 50 Cent pro Flasche Charity, da wollen wir Plätze an der Mosel verschönern, wollen also Plätze einrichten. Das haben wir dann nach dem ersten Jahr gemacht. Da haben wir am Apollo-Falterweg in Fallwig mit den Leuten da, das ist auch wieder, ja, so geile Leute sind da in Fallwig, wirklich. Also wenn ich da an den Herr Rudorfer aus Fallwig denke, ist einfach nur ein toller Typ, der einfach total hemdsärmlich gesagt hat, hey, da ist das Stück, das gehört mir, da können wir irgendwie flach machen, die Erde flach machen, da machen wir da eine Betonplatte rein, das ist überhaupt kein Problem, dann kommt da eure Bank drauf und jetzt gibt es da einen wunderschönen Platz, der da auch gepflegt wird von den Leuten, wo die Leute auf so einer Relax-Liege halt praktisch liegen können und runter aufs Dorf gucken. Und auch da wieder, ne, ist die Reaktion so in dem Heimatdorf, in dem Fepp und ich kommen, na, warum macht er denn da und wie soll er nicht hier in Klotten? Ja, wir wollten halt ursprünglich in Klotten haben, hatten die Leute aber Angst, dass er zu viel Radau ist, wenn da Jugendliche rauchen und saufen auf so einer Relaxbank. Da haben wir gesagt, ja, dann halt nicht, aber es ist halt die Grundidee, dass wir da eine Relaxbank hinmachen wollen. Wollten auch diesen Mosel schön, genau, und sind dann halt auf Fallwig gekommen. Also auch da wieder, ne, so dieses dorfeigene Ding als Wahnsinn, als gäbe es da kein gefühltes Kollektiv an der Mosel. Das ist immer was, was ich immer und immer wieder beobachte. Schade, also ist jetzt nicht mein Ding, aber Leute, macht euch Gedanken, warum es so ist und warum es anders nicht geiler wäre. Ne? Also Ja, kann sich jeder, der davon betroffen ist, sich Gedanken machen. Genau. Und geile Leute in einem Fallwisch. Wir haben den Platz dann da kreiert. Wir haben an Weihnachten den dann eingewiesen, haben da eine Glühweinparty gemacht. Waren auch wieder 30 Leute. Es war einfach nur geil, ne? Und ich schaue gerade mal alleine für die Bank. Ich habe hier die ganze Excel-Auswertung habe ich hier liegen. Wo sind die Ausgaben? Ich habe hier nur die Einnahmen. Ausgaben. Genau, und die Bank haben wir herstellen lassen von einem Schreiner auch in der Mosel. Da hat alleine die Bank hat 1.000 Euro 17 und 45 Cent gekostet. Genau, das da hinfahren, machen, tun. Dann haben die Leute in Fallwisch das in Eigenleistung gemacht. Genau, da haben wir noch den Glühweinkessel gekauft und so weiter. Ach du je, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So, dann haben wir noch eine Vermarktungstour gemacht, wo wir gesagt haben, hey, Fepp, wir fahren einmal mit dem Auto die komplette Mosel entlang, fahren in Koblenz los bis nach Trier an 2 Tagen und haben da auch so ein bisschen ja, Wallung gemacht, hier und da Leute besucht, waren schön im Reilerhof essen, 104,80 Euro, haben im Hotel Zelting-Rachtig übernachtet, beim Nikolai, der auch auf einer Flasche drauf war, 144 Euro. Und im Hotel gegessen für 228 Euro. Sehr gut. Ah, da lese ich es gerade. Der Patent- und Markenname hat uns 300 Euro gekostet. Genau, wir haben insgesamt für den Wein investiert ungefähr zweimal 13.000 Euro. Exakt. Und ordentlich verkauft. So, und wie war die Kalkulation? Wir haben gesagt, okay, machen den Wein, einkauft 50% drauf, dann die 50 Cent weg für Charity und dann schauen wir, dass die Gastronomen einen anderen Preis kriegen. Also da waren wir fast, also das war echt sehr hart kalkuliert, fast zum Selbstkostenpreis haben wir es für die Gastronomen rausgegeben. Und insgesamt muss man nach allen hedonistischen Aktionen, wie der Party auch mit 200 Flaschen sagen, dass wir ungefähr 1.000 Euro Gewinn gemacht haben mit dem gesamten Projekt. So, jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, und dafür all dieser Aufwand, also ich habe euch ja gerade aufgezählt, was dann so parallel dazu lief, Charity-Kram hin und her. Und natürlich war uns von Anfang an klar, damit werden wir jetzt nicht reich. Das ist so. Das war uns schon klar, als wir gesehen haben, wie viel wir selbst für den Wein bezahlen müssen und für wie viel wir ihn denn eigentlich verkaufen können. Also wir haben ihn für 7,50 € die Flasche verkauft. Da kannst du nicht höher gehen. Das geht nicht. Und ja, da kommt natürlich dann eins zum anderen. Dazu immer mal wieder Marketingaktionen mit, hey, versandkostenfrei, Verkauf etc. Und jetzt schaue ich mir hier nur gerade mal unsere UPS-Pakete an, wie viel die gekostet haben. Es waren 205, 400, 200 Euro, 100 Euro, 20 Euro, 160, 80, 65. Kartons haben wir gekauft, Versandkartons im Wert von 631 Euro, Tesafilm 63 Euro. Also das sind Ausgaben dann, ja, über die man sich vorab Gedanken machen muss, ganz klar. Und für uns war das Allerwichtigste, dass wir Learnings da draus ziehen. Learnings in Sachen Vermarktung, Learnings in Sachen Vertrieb und Learnings in Sachen Produktgestaltung. Meine Frau hat da einen totalen Nutzen draus gezogen. Die hat halt auch das Etikett dafür gestaltet, hatte dann Folgeaufträge auch für andere aufgrund dieser Etikettgestaltung etc. Ich mache vielleicht mal das zweite Etikett als Bild, als Episodenbild drauf. Da sind viel Ideen reingeflossen, viel ein künstlerischer Ansatz reingeflossen. Also es war wirklich, ja, es war eine geile Zeit. Also wir haben praktisch 2021 und 2022 ganz intensiv den Januar daran gearbeitet und dann lief das ganze Jahr so ein bisschen weiter und hatten immer mal wieder damit zu tun. Und jetzt kommen wir mal zu den Learnings, genau. Also ich würde es in jedem Fall so wieder tun, wenn ich jetzt die Learnings nicht hätte. Also ich fand es war sehr, sehr erfolgreich. weil ich unheimlich viel gelernt habe. Wir waren kurz davor, das ein drittes Jahr zu machen und haben uns dann dagegen entschieden, aus vielen Gründen. Und zwar war es so, ich weiß nicht, ob da der Ukraine-Krieg dafür verantwortlich war oder was da war, ich erinnere mich nicht mehr genau. Jedenfalls sind die Preise völlig explodiert, was den Wein anging. Ich glaube, es lag an landwirtschaftlichen Produkten und so weiter. Also wir hätten viel, viel mehr für den Wein bezahlen müssen. Wir haben dann gemerkt, diese Story ist so emotional und heimatverbunden und, wie soll ich sagen, persönlich emotionalisiert, dass es besser wäre, wir würden den Wein nicht aus einem Keller beziehen, aus einer großen Kellerei, sondern von einem Winzer, den wir dann auch noch mit reinnehmen können als Person, als Persönlichkeit und so weiter, weil das war so ein bisschen der Lack im Storytelling, dass wir sagen, hey, wir sind hier für die Leute, erzählen die Geschichte von der Mosel und so weiter, haben aber dann eher ein Produkt, was ein Stück weit, es war ein super Produkt, ist auch eine super Firma, die das macht, aber es war so ein bisschen dieser Leck halt einfach da zwischen in Sachen Emotionalität, ne? Aber, dazu muss man sagen, Winzer zu finden, die einem Wein in der Anzahl dann herstellen und den auch noch verpacken mit einem eigenen Etikettwunsch in der geringen Stückzahl, das ist unmöglich. Also da wären wir schon beim Einkaufspreis bei 6, 7 Euro gewesen und für wie viel will man die dann weiterverkaufen, damit sich der weitere Aufwand lohnt? Unmöglich. Deswegen war die Story ganz schnell vom Tisch und wir haben dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche entschieden, hey, es wird keinen dritten Jahrgang geben. So, dritter Punkt war die Weitervermarktung, ne? Also wir hätten zum Beispiel dann 6 Geschichten machen müssen über die Gastronomen, die es dann auch weiter vertreiben können. Nur da ging uns auch schon ein Stück weit die Leute aus, die dann da vielleicht Bock drauf hätten und wir hätten zu einem Preis machen müssen, wo jeder Gastronom sagen würde, ey, kaufe ich keinen Ausschankwein für ein. Ne? Also 4-5 Euro, müsst ihr euch vorstellen, sind Moselweine im Einkaufspreis für Gastronomen, ne? Die vielleicht für den Endverbraucher 8-9 Euro kosten. Ne? Also da könnt ihr echt, ja, auch im Einzelhandel. Im Einzelhandel habe ich viel probiert, auch mit dem Edeka etc. Das ist natürlich an der Mosel unmöglich, weil da hängen ja schon die ganzen Winzer dran. Also der Rewe in Kochen an der Mosel zum Beispiel, der hat schon keinen Miseler als, keinen Moselaner als für den Weineinkauf, weil dann klar wäre, dass da nur irgendwie der Schwibschwager und der Großcousin von dem die Weine da verkaufen, sondern das ist schon jemand von außerhalb, der da unbestechlich ist. Und so hart ist auch da die Ladenfläche umkämpft. Also das macht da wenig Sinn. Das heißt, wir haben uns da dagegen entschieden. Aber die Learnings waren trotzdem immens. Nämlich erstens, alle Märkte, die so als ein bisschen sexy gelten, wie Wein, Getränke, fancy Klamotten, Parfüm, alles, was so ein bisschen Klemmer hat, würde ich tendenziell, wenn es darum geht, Geld zu machen, meiden. Weil es gibt einfach viel zu viele, die da rein wollen, die auch diesen Klemmer-Effekt dann einfach mitnehmen wollen. Und ich würde als Empfehlung für jeden, der sagt, hey, ich will mir irgendein Produkt aufbauen neben meiner Arbeit und damit klein anfangen, habe vielleicht einen Lagerraum, habe vielleicht irgendwie 15.000 Euro, mit denen ich mir so eine erste Bestellung des Produkts mal machen kann, habe eine Idee, wie ich das vermarkte und habe auch schon Kunden, die sich dafür interessieren und die ich dann eigentlich nur noch hochskalieren müsste via Werbung bei Instagram, Google oder Facebook oder was weiß ich was, dann würde ich mir in jedem Fall ein Produkt aussuchen, was relativ unsexy ist, wo man weiß, da ist der Markt nicht schon verseucht durch Influencer und. Also zum Beispiel bei Wein ist es ja so, Joko und Klaas, der eine von den beiden und dieser eine Schauspieler, mir der Name nie einfällt, die haben ja auch mit einer Winzerin diesen Drei-Freunde-Wein rausgebracht, der dann überall im Getränkeladen und bei Rewe und Gott weiß wo, das ist ein toller Wein aus Rheinhessen, der wird die im Einkauf 2-3 Euro dann kosten. Die Winzerin macht den und die vermarkten den mit ihrem Namen und der kostet am Ende, ja, 7, 8, 9 Euro. Das ist ein toller Wein. Ich habe den auch schon öfter gekauft. Also Wein, wie du ihn aber ganz oft dort findest in Rheinhessen und vielleicht auch für 5 Euro beim Winzer nebenan kaufen kannst. Aber was ich damit sagen will, ist, dieser Markt ist umkämpft von Leuten, die natürlich eine irre Reichweite haben und die dann sagen, ja, wir machen hier ein Weinprojekt und sind jetzt hier Weinnerds und keine Ahnung was, so wie der Joko das auch dann mit Schokolade und sowas macht. Ja, das können die, weil die eine unheimliche Reichweite haben, weil die eine unheimliche Reputation mit ihrem Namen etc. auch haben. Ne? Aber es war bei uns so, hey, wir waren 2 Jungs aus dem Dorf. Ne? Uns kennen vielleicht viele in der Region, aber ja nicht irgendwie deutschlandweit. Und das ist genau dieser Effekt. Also ich würde eher sagen, wenn ich den Tipp geben würde oder wenn ich jetzt nochmal ein neues Produkt da machen würde, unsexy Produkt, würde ich sagen. Ja, aber dafür ein total nützliches Produkt. Also guckt euch mal so Startups an, noch so aus meinem Umfeld, wo ich sehe, ach cool, da haben Leute ein Produkt gemacht, es ging total durch die Decke. Es sind auch oft Sachen, wo man denkt, oh, da gibt es doch schon sau viel. Ich glaube, von meiner Frau jetzt ein Bekannter, er ist irgendwie mit so Pizzateig, Zubehör, Sets. Da hätte ich zum Beispiel sofort tendenziell gesagt, boah, es gibt schon, da gibt es ja schon 5. Aber er hat dann nochmal 2, 3 Sachen verändert und zack, dann war es vielleicht das 6. Ding auf dem Markt, aber er kriegt immer noch genug Marktanteil davon ab. Ne? Und sowas finde ich, ja, kann man mal probieren. Man muss sich davon lösen, irgendwie alles neu erfinden zu müssen. Und das ist das zweite Learning. Zweite Learning für mich ist, die Story war für mich, meine Grundidee war erstmal geil. Die war aber im Erzählen, im Weiterverbreiten schwierig zu greifen für die Leute. Es fängt bei den Sexgeschichten an. Also wir haben einen Mosel Schönheiten, der Name, auf den kam ich. Dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir da eine Frau drauf. Dann sind es Mosel Schönheiten. Punkt. Ich habe gar nicht weiter drüber nachgedacht. Es war dann einfach entschieden. Punkt. Und da bin ich in meinem impulsiven Gehirn auch oft so, dass ich dann nicht weiter drüber nachdenke und das dann einfach so mache. So, jetzt kann aber Moselschönheit noch anders irgendwie gewertet werden. Also ich wurde auf der Arbeit, als ich die Webseite gemacht habe und die ausprobiert habe, wie die auf verschiedenen Bildschirmen angezeigt wird, habe ich hier auf der Arbeit mal eingegeben. Und einen Tag später war die gesperrt, weil wahrscheinlich unser EDV-Mann dachte, ich gucke mir irgendwie eine Pornoseite an oder sowas mit moselschönheiten.de. Ne? Unglaublich. Aber so war es. Ne? Und ja, oder mir fiel mal bei einer Arbeitskollegin auch die Karte aus dem Sakko raus und da sagt, ach, Moselschönheiten. Und dann haben wir gelacht, sodass das ja erstmal so als so menschenhandelmäßig rüberkommt. Ne? Als wenn man so ein Zuhälter irgendwie und verscherbelt irgendwie Moselschönheiten. Ne? Unglaublich. Also, aber über sowas mache ich mir nie Gedanken. Ne? Und aber mein Learning, das sollte man. Das sollte man, wenn man wirklich seriös dann an Sachen rangeht. Es nicht komplett zerdenken, wie es viele machen. Also ich bin ja unheimlich schnell in der Handlung, schnell in der Umsetzung. Mache dann halt so, Fehler will ich nicht sagen, aber bringt dann halt Sachen mit sich. Andere zerdenken alles und machen nichts. Man muss da einen guten Mittelweg finden. Genau. Dritter Punkt ist Learning, Vertrieb, Marketing, Umgang mit Ablehnung. Das ist so wertvoll. Mein Kumpel Fab zum Beispiel, der war Schiri. Immer. Und ich habe schon von so vielen Unternehmern oder auch Leuten gehört, die sagen, hey, wenn du Schiedsrichter bist und jeden Sonntag diese Ablehnung erfährst, die aber nichts mit deiner Person zu tun hat, dann ist das beste Training für den freien Markt. Punkt. Und da ist so viel Wahres dran. Immer wieder rauszugehen, immer wieder von seinen Ideen zu erzählen, immer wieder auch Ablehnung zu ernten, ist Gold wert. Es ist das Wichtigste, was man machen kann. Und Leute, die sich davor, ja, wie soll ich sagen, davor ziehen oder davor Angst haben, die müssen unbedingt dieses Thema angehen. weil man wird sonst nicht verkaufen. Es ist so. Es ist, liegt in der Natur der Sache, dass von 100 Leuten es 30 beschissen finden, 30 richtig beschissen, 25 so tun, als finden sie es geil, aber nicht kaufen und dann, jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent noch übrig sind, aber der Rest kauft es. Punkt. Und um die geht's. Und um an die zu kommen, musst du aber die anderen mit einkaufen. That's it. Get over it. Punkt. So. Viertes Learning. Produktgestaltung. Produkt, alle rechtlichen Komponenten und so weiter. Das ist erstmal erdrückend, aber für jeden machbar, der Bock hat und der auch einfach nicht so die Hemmschwelle hat, auch mal andere Leute zu fragen, hey, wie hast du das gemacht, wie ist es da, wie ist da? Das fällt mir unheimlich schwer. Ich bin aufgewachsen mit der Grundidee, wenn du andere Leute fragst und sowas, dann gehst du Gefahr ein, dass sie über dich lachen, weil du es selber nicht weißt und so weiter. Das ist Bullshit. Das habe ich mir ganz, ganz massiv abgewöhnt. Und das ist auch wichtig so. Es erschlägt einen, wenn man denkt, oh, jetzt bringt man ein Lebensmittel auf den Markt. Auf was muss man achten und so weiter. Kann man verklagt werden, hier und da. Wir haben irgendwann mal einen Brief bekommen von der französischen, wie soll ich sagen, Vereinigung La Moselle oder Gott weiß was, die sicher gehen wollten, dass wir dieses Produkt sich auf die Mosel bezieht und wir nicht den Namen Mosel in eine fremde Branche irgendwie reinbringen. Das war kurz danach, nachdem wir diese Bildmarke angemeldet haben. Also sind natürlich erstmal Briefe, wo man denkt, okay, was ist jetzt, scheitert alles und was ist hier los und wer haben wir jetzt verklagt? Bullshit, ne? Also es ist irgendwie alles machbar, es ist handelbar, aber man sollte die Sachen schon ernst nehmen. Genau. Und weiteres Learning, nicht am Ende nur monetär schauen, ob es erfolgreich war oder nicht. Also die 1.000 Euro, so what? Wenn es 10.000 gewesen wären, ja und, was wäre dann? Also okay, dann wären es 10.000 gewesen. Und jetzt, also wie schnell gibt man auch wieder 10.000 Euro aus? Es geht mehr darum, genau, Learnings rauszuziehen, zu lernen, in die Handlung zu kommen und vor allen Dingen darf man nie vergessen, was für gute Momente man auch dadurch kreiert hat und wo man vielleicht auch andere inspiriert hat, eine gute Party damit hatte und einfach auch eine gute Zeit hatte und einfach was getan hat. Also es gibt so viel mehr Werte am Ende des Tages von so einem Projekt, wenn man mal den Schlussstrich runterzieht, außer das Geld. Deswegen einfach machen und Dinge draus ziehen und lernen. Genau, das war's. Also Moselschönheiten ad acta gelegt, war eine tolle Zeit. Am Ende plus, bin ich auch stolz drauf, dass wir da jetzt nicht reinbezahlt haben. Aber klar, es ist viel, viel mehr noch als einfach nur das Geld dann dahinter. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch oder irgendwie interessant. Genießt den Sonntag, bleibt geil, ciao. Have you ever felt too much for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. You're killing me slowly, baby. You're killing me slowly.
chains I made myself. How can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.